Ja, ich wollte gerade sagen, was könnte der Grund sein? Also was könnte ein Grund sein, warum es braucht?
So grundsätzlich ist eine Blockchain dafür geschaffen worden, wenn mehrere Parteien vorhanden sind oder miteinander interagieren sollen, die sich jetzt nicht vertrauen. Ja, da nehmen wir jetzt zum Beispiel ganz ein simpler Use Case ist ja eigentlich, also die ganze Beispiel an Dokumentenakkreditiv oder immer, wenn ich einen Intermediär brauche, also eine Bank zum Beispiel. Mhm. Also die sagt, hey, also einfach, ich sende eine Ware, möchte dafür Geld. Mhm. Und da ist halt dann immer dieses Dilemma, was, glaube ich, jeder Unternehmer kennt. Bekomme ich das Geld? Ja. Und der andere denkt sich, bekomme ich die Ware?
Mhm. Ja. Du brauchst dann Treuhänder eigentlich.
Genau. Ja. Mhm. Das kann zum Beispiel eine Blockchain übernehmen. Also das ist so ein Standard-Use-Case.
Bei digitalen Produkten?
Nicht, ja, also grundsätzlich schon, weil digital ist natürlich einfacher, aber es lässt sich ja auch so teilweise, also rechtlich teilweise schon abbilden, durch bestimmte Klauseln auch, dass man sagt, sie bei GmbH Geschäftsanteilen zum Beispiel, die kann man jetzt tokenisieren, zum Beispiel auf einer Blockchain, das heißt, jeder Anteil ist ein Token und diese Anteile sind dadurch zum Beispiel liquide, die sind handelbar. Ja, das heißt, wie bei einer Aktiengesellschaft könnte ich sagen, hey, ich möchte meine Anteile abstoßen, da sind sie. Ja. Und da hat man jetzt im Endeffekt ja dann auch wieder zwei Parteien, die sich nicht zwingend vertrauen. Und diese Anteile, die sind jetzt ja nicht zwingend digital. Ja, die sind jetzt eigentlich schon reguliert vom Gesetzgeber. Das ist eigentlich ein physisches Blatt Papier meistens, ja. Und vom Notar abgesegnet und da steht halt eine Klausel drin, das ist so, ja. Und so wird es halt bei manchen physischen Gütern halt wahrscheinlich dann auch sein. Oder möglich sein zumindest.
Ja, braucht halt die Schnittstelle, wie irgendjemand muss ja dann bestätigen, dass die Lieferung ankommt. Nicht? Also ja, das könnte erst der Paketlieferant sein, der das jetzt abgegeben hat. Was ist, wenn man jetzt sagt, dass der Richtige gekriegt hat, wie wir wissen, aus der eigenen Erfahrung. Also immer brauche ich da ja jemanden, der bestätigt, dass dieses physische Gut in dem Fall angekommen ist. Nicht? Da wird es dann komplexer. Mhm. Okay. Also überall da, wo ich jemanden einen Treuhänder brauchen würde, da könnt ihr zum Beispiel eine Blockchain einsetzen.
Genau, also das ist so der Standard-Use Case.
Ja. Und das in einer hohen Anzahl, schätze ich mal, an Geschäftsfällen, weil sonst wird sich wahrscheinlich das Aufsetzen dieser Anwendung nicht rentieren, wenn ich es nur 5-mal im Jahr brauche. Oder? Wie siehst du das?
Es kommt auf die Summe drauf an. Wenn es ein paar Millionen Dollar oder Euro sind pro Transaktion, dann kann ich mir das schon vorstellen. Vor allem, wenn es vielleicht noch staatenübergreifend ist. Ich weiß jetzt nicht, ob man da jetzt zum Beispiel irgendeiner amerikanischen Banken vielleicht schon, ja, jetzt irgendeine Bank in Hawaii oder in Asien oder wo auch immer, in Afrika, es sind jetzt nur Beispiele, wirklich blind vertraue in dem Sinne. Also ich schicke euch auch das Geld, also da vertraue ich ja nicht mal unbedingt vielleicht dem Intermediär, der das ja eigentlich absichern sollte, sondern wenn das dann dezentral über ein globales Netzwerk passiert, dann wiegt mich das halt dann schon in Sicherheit. Also da ist das dann schon eventuell ein valider Use Case.
Mhm. Okay. Hast du sonst noch einen Anwendungsfall, wo das interessant sein könnte, der Einsatz von Blockchains?
Also grundsätzlich diese Aussage, was ich jetzt davor getroffen habe, das ist so die Hardliner-Aussage. Ja, also wo man sagt, so der Counterpart, also der Gegensatz zu der Bewegung, hey, klatsch mal über Blockchain drauf. Ja. Nur weil jetzt dieser eine Faktor vielleicht nicht immer 100% erfüllt ist, ich vertraue nicht jedem, ja, heißt nicht, dass eine Blockchain nicht wirklich Sinn machen könnte. Also man kann jetzt mit eben sogenannten Smart Contracts, also das ist der Code auf einer Blockchain, auch durchaus recht einfach, ja, weil man halt die Infrastruktur zum Beispiel selbst nicht warten muss, sondern das machen ja andere für einen. Viele Use Cases abbilden, die so auch 100, also ohne Probleme durchgegangen werden, ohne Vertrauensissues oder Vertrauensprobleme. Da spreche ich jetzt zum Beispiel von das einfache Beispiel, hey, ich bin Künstler und möchte meine Kunstwerke verkaufen. Ja, wo vertraue ich jetzt da keinem? Also ich könnte die Bilder auch so jetzt irgendwo ausstellen. Es macht es mir halt einfach. Es ist ein anderer Weg, ein anderer Vertriebskanal. Also das muss nicht immer so sein. Es ist einfach nur die erste Frage, die ich jetzt zum Beispiel oder die viele, glaube ich, die schon ein bisschen länger im Space sind, Unternehmen, die mit einem Use Case oder möglichen Use Case daherkommen, erstmal stellen, damit man wirklich schlechte Use Cases rausfiltert. Ja.
Okay. Hast du ein Beispiel für einen schlechten Use Case?
Ein Beispiel, ich glaube, es hat eine Zeit gegeben, da haben Unternehmen gemeint, sie müssen jetzt innerhalb ihres Unternehmens eine private Blockchain aufbauen und entsprechend, wenn man eine eigene Blockchain baut, dann hat man Server oder sogenannte Nodes, die eben diese Transaktionen dann wieder validieren. Ich sage jetzt mal so, wenn ich jetzt alle Nodes habe, Kontrolle über die Mehrheit der Nodes eigentlich, sagt man, wo macht da eine Blockchain dann Sinn? Ein Beispiel, weil mir selbst werde ich hoffentlich vertrauen. Ja, also es macht jetzt nicht wirklich Sinn, ja, wenn jetzt eine andere Vertragspartei dabei ist oder vielleicht zwei Vertragsparteien, dann kann das schon wieder Sinn machen. Ja, dann haben die Nodes und jeder ein Drittel zum Beispiel und dann kann man da schon Transaktionen wieder abwickeln. Ja. Das ist zum Beispiel so ein sinnloser oder ich möchte jetzt nicht pauschalieren, aber vielleicht gibt es doch einen Use Case, aber meines Wissens
sind auch. Bei gewissen Firmengröße kann das schon passieren, dass sich Abteilungen untereinander nicht mehr trauen. Nicht?
Genau, zum Beispiel.
Postet dann die interne Revision, eine interne Blockchain, damit sich die Abteilungen wieder trauen. Okay, na, ich verstehe. Jetzt klingt das mitunter ein bisschen sophisticated oder ja. Es wird vielen so gehen, mich eingeschlossen, eigentlich, ja, so also prinzipiell kennt man das ganze Thema, allerdings ist es nur ein bisschen diffus. Gell? Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, ich glaube, ich habe jetzt die Idee mit dem und dem Thema, das könnte man in der Blockchain abwickeln, oder ich bin Künstler oder ich möchte es werden und will jetzt da ein NFT rausbringen, können die Menschen sich dann ratsuchend an dich wenden und du kannst das beurteilen beziehungsweise da durch diese ganze neue Welt durchhelfen?
Anfragen immer gerne. Ja, ich kann natürlich nicht versprechen, dass, also für mich oder für uns ist es halt dann doch immer so, wenn wir uns jetzt ein Projekt widmen, wir überlegen uns dann immer, würden wir in dieses Projekt investieren? Also jetzt so eine an den Haaren herbeigezogene Frage vielleicht auch, ja. Aber wenn wir investieren würden, dann bedeutet das ja eigentlich analog auch immer, ist es ein gutes Geschäftsmodell für uns, ja. Und das sagt dann meistens auch gleichzeitig aus, macht eine Blockchain Sinn oder nicht. Anfragen immer gerne. Wir bieten auch gerne an, dass wir da einfach mal kostenlos eine halbe Stunde, Stunde mal drüber schauen und einfach mal Kennenlerngespräch haben, also sowas immer sehr gern. Mhm. Nur wie gesagt, oft macht eine Blockchain natürlich keinen Sinn, aber auch sehr oft unerwarteterweise gibt es da schon sehr spannende Use Cases und sehr einfache Möglichkeiten, wie ein Smart Contract auch schon, man muss ja keine eigene Blockchain bauen, durchaus sehr einfache oder auch sehr komplexe Problemstellungen in sehr eleganter Art und Weise lösen können.
Okay. Und wenn du so einen Smart Contract aufsetzen würdest, du hast schon gesagt, man muss ja keine eigene Blockchain bauen, auf welchen Plattformen würdest du das aufsetzen? Und hängt das wieder davon ab? Ja.
Ja, das hängt leider wirklich davon ab.
Ganz die Juristen,
das ja. Ist ja. Ist im Blockchain-Space leider wirklich so. Also, grundsätzlich sagt man, wenn die Summen extrem groß sind, dann tendenziell auf der Ethereum-Blockchain zum Beispiel, weil halt in diese Blockchain sehr viel Vertrauen, also eigentlich das größte Vertrauen liegt. Ja. Und entsprechend kann man dann natürlich auch ohne schlechtes Gewissen mal 1 Million Euro von A nach B schicken. Ja. Und wenn das dann $100 pro Transaktion kostet, dann ist es eigentlich irrelevant. Ja. Wenn wir jetzt über kleinere Summen reden, über kleinere Use Cases für KMUs zum Beispiel, dann ist das unter Umständen schon ein Wahnsinn, wenn ich jetzt zum Beispiel NFTs als eine Art von Medaille oder Accomplishment oder Erfolge, also Mitarbeiter Motivation, und diese NFTs kann ich dann irgendwie als Gutschein einlösen, was auch immer, verwende, dann ist das halt dann schon ein Wahnsinn, wenn ich für jede Transaktion $100 zahlen muss, oder? Und da gibt es dann zum Beispiel so Layer 2 Solutions, also die zum Beispiel für den Blockchain aufsetzen, Polygon, und da kostet eine Transaktion ein paar Cent. Oder wenn man es über einen kleinen Hack macht, über so einen NFT-Marktplatz namens OpenSea, dann zahlt man sogar gar keinen Cent. Das ist ganz gratis.
Ja, ich will gleich meine erste Frage, wenn das gratis ist. Wie ist denn das Geschäftsmodell bei der?
Ganz einfach. Bei jedem NFT, was du verkaufst, bekommen die eine Provision.
Ah, du kommst gratis rein. Du kommst gratis rein. Hast dann aber, musst du dann Provisionen zahlen.
Naja, auf Ethereum zahlst du schon trotzdem das Gas. Da zahlen die das nicht für dich. Mhm. Also OpenSea bietet mehrere Blockchains an. Also jetzt mal, das ist einfach ein globaler NFT-Marktplatz. Und ich kann Ethereum NFTs handeln, da zahle ich Gas-Fees plus den NFT-Preis. Und eben zum Beispiel Polygon zahle ich bei Ihnen nur den NFT-Preis, weil die über ihren eigenen Smart Contract sozusagen für uns oder für den Trader, Käufer, Verkäufer jegliche Gas-Fees zahlen. Und das sind in dem Fall dann ein paar Cent pro Transaktion und entsprechend bei dem, was die Cash machen, ist das eher eine coole Marketingkampagne, um halt die Barrierefreiheit, also wirklich die Barriere bei Null zu halten, ja. Und ist eigentlich ganz cool. Ja. Also hängt, wie gesagt, wirklich immer davon ab. Ja. Es ist leider die enttäuschende Wahrheit.
Ja. Also die Konklusion ist, die Blockchain spart viel Menschen, die man braucht, als Treuhänder und Co., braucht dafür umso mehr Menschen, die dann beraten, was denn die richtige ist, wie das Ganze denn jetzt umzusetzen ist. Also wie so oft in der Digitalisierung, die Arbeitsplätze werden noch anders, aber fallen nicht weg. So, im Gegenteil, oft werden es dann mehr. Spannende Sache.
Das stimmt natürlich, ja. Obwohl der Einstieg in die Blockchain-Welt ist oft sehr einschüchternd, aber im Endeffekt ist es gar nicht so heftig. Also ich habe Leute gesehen, die sind innerhalb von einem Monat zum Smart Contract, also jetzt natürlich nicht zu einem Senior, aber zu einem Smart Contract Entwickler geworden. Ja. Aha, okay. Also das ist jetzt nicht so, dass, also es ist natürlich eine sehr starke Spezialisierung. Nichtsdestotrotz ist es jetzt nichts, was man nicht lernen kann.
Mhm. Jetzt hast du nur einen interessanten Stichwort gesagt, Smart Contract Entwickler. Das heißt, da braucht es jemanden, der diesen Vertrag aufsetzt in einer Blockchain, in welcher auch immer. Und Entwickler klingt jetzt für mich als ITler so nach Coden und so.
Genau.
Das heißt, du musst wirklich einen Code schreiben. Okay. Also wir brauchen da wieder Leute, die das, was wir uns ausschnapsen, also ausmachen, übersetzen können in eine Programmiersprache.
Genau.
Okay. Maschinennah ist denn das Ganze noch? Also wir kennen das aus der Softwareentwicklung. Früher haben wir da sehr maschinennah programmiert, das hast du also quasi nicht lesen können, weil man nicht eingeweiht war. Jetzt gibt es ja auch schon, nennen wir es mal großzügige Programmiersprachen, die mit Drag and Drop funktionieren. Wie ist denn das da? Welchen Entwicklungsstatus sind wir denn da gerade bei im Blockchain-Umfeld?
Also grundsätzlich, es gibt sogar schon Webseiten, auf denen ich meinen, also jetzt natürlich nur simplere Smart Contracts, aber auch automatisch generieren lassen kann, auch so Drag-and-Drop-mäßig, das gibt es schon. Grundsätzlich die sogenannten EVM, also Ethereum-basierten Blockchains, oder vor allem eigentlich die meisten, die Großteil der Blockchains darunter, die nutzen eine Programmiersprache namens Solidity und die ist sehr JavaScript-ähnlich. Mhm. Also wenn man dann wirklich Solidity programmiert, dann ist es schon ziemlich hardware-nah und sehr limitiert. Also man muss dann wirklich auch schauen, dass man nicht zu viel Gas verbraucht, sagt man. Also das ist dann sozusagen die Währung, die beeinflusst, wie teuer die Transaktion ist. Ja, also wie viel die Miner zum Beispiel rechnen müssen.
Also man muss es optimieren, damit da nicht unnötig viel gerechnet wird. Okay.
Also Smart Contracts müssen meistens extrem optimiert werden und sehr viel getestet werden, weil einmal deployed sind sie für immer so. Also in den meisten Fällen. Also da gibt es keinen, ich deploy am Freitag zweimal und dann wird es schon irgendwie passen. Einmal und forever. Ja. Und das sind eigentlich so die größten Challenges. Und von der Programmierung her ist es gar nicht, ja, JavaScript ähnlich, wie gesagt. Also schon anders natürlich, aber es ist machbar. Es gibt jetzt aber auch neue Blockchains wie die Solana zum Beispiel. Die setzen ganz stark auf Rust. Also das Programmiersprache kennst du, glaube ich, oder? Kennst du Rust?
Rust sagt uns nichts, ne?
Also das ist eigentlich so eine der neueren Programmiersprachen, gibt es aber doch schon sehr lange. Also die wird wirklich schon produktiv von richtig großen Konzernen auch eingesetzt, von Dropbox, Discord und so weiter. Da entwickelt man die Smart Contracts eben in Rust und Rust ist mit ihrem eigenen Memory Management Konzept halt dann doch schon sehr komplex. Also da hat man dann wirklich, glaube ich, die maximale Nische erreicht. Ja. Also viel enger geht es halt dann doch nicht mehr. Blockchain plus Rust.
Okay. Ja, also wer für seine Kinder Ausbildung sucht im Bereich der Digitalisierung, ist sicher der Meinung, das zu finden. was vor allem ein spannendes Thema ist, finde ich, in dem Bereich, klar, auf der einen Seite brauchst du Code, allerdings irgendwann muss ich das dann übersetzen, das, was sich die zwei Parteien vorstellen, muss ich dann korrekt gecodet werden, den Code verstehen dann wahrscheinlich die zwei Parteien gar nicht mehr. Das heißt, man muss auch wieder vertrauen, dass der, der es codet, das dann so umsetzt, wie man es selber geglaubt hat. Interessante Verantwortung, interessantes Aufgabenfeld, nicht wahr?
Definitiv. Und deswegen gibt es da, das ist jetzt eben auch wieder so ein, ist ein bisschen irrwitzig, muss ich dazu sagen. Ja, deswegen gibt es zum Beispiel Security Auditors. Certicate, was habt ihr das versagt?
Treuhänder, Notare und so. Na, wurscht, ja, aber.
Ja, das weniger du. Das, sondern ja. Einfach eine Sicherheitsfirma, die was sich den Code anschaut und sagt, hey, hast du da irgendeine Backdoor, eine Sicherheitslücke eingebaut oder irgendwas dergleichen? Mhm. Ja, und das wird dann veröffentlicht.
Ja, okay. Ich weiß schon, dass das jetzt nicht wirklich mit einem Notar vergleichbar ist. Allerdings brauchen wir jetzt wieder Menschen, die wieder das Vertrauen herstellen zwischen den Vertragsparteien und dem Coder.
Stimmt, ja.
Das ist ein roter Faden durch diesen Podcast, den man da macht. Und dann denkst du, redest du über Digitalisierung und Technik und so weiter. Und immer wieder geht es um Menschen und Vertrauen. Und da entstehen neue Berufsbilder, die es gibt. Also es ist ja schön. Ne? Das ist ja zuversichtlich, weil im Prinzip sind wir alle Menschen und wir wollen ja alle was zu tun haben. Und da geht uns die Arbeit nicht aus.
Ja, genau. Ja.
Die verlagert sich massiv. So. Ja, cool. Ja, spannender Ansatz, beziehungsweise spannende Insights, die du da uns gegeben hast, die hoffentlich helfen, das ganze Thema besser zu verstehen. Wie bist denn du eigentlich in diese ganze Welt reingeschlittert?
War bei mir ein bisschen anders, vielleicht als bei den meisten. Ich war eigentlich sehr lange extrem skeptisch und extrem distanziert zu Blockchain. Also das ist eigentlich das Witzige. Jetzt ist es ein Geschäftspartner, aber es war halt damals ein Kollege, Studienkollege, der war immer schon voll interessiert und hat mich immer versucht, auf die Blockchain-Schiene zu bringen und immer gesagt, was soll ich mit dem? So ich habe es halt noch nicht, damals halt noch nicht verstanden. Ja. Und irgendwann ist halt dann auf mich zukommen mit einem Projekt. Haben wir das gemacht, war ja noch nicht so begeistert. Und also ich war wirklich extrem skeptisch, gell? Und habe dann sogar in einem Blockchain-Startup gearbeitet und war immer noch skeptisch. Gell? Also ich habe schon an die Business-Idee geglaubt, aber immer noch skeptisch und distanziert. Also ich hatte bis dahin immer noch kein Bitcoin, keine Ethereum, kein Nix. Ja? Und irgendwann dann kam man nochmal mit einem Projekt. Und dann hat Klick gemacht und dann habe ich es endlich verstanden und da war ich dann Feuer und Flamme. Also davor hatte ich mal selbst so, weil ich viel mit Aktien auch zu tun habe, einfach mal Bitcoin auch zur Streuungsfaktor einfach dazu gekauft und die Führung und das war's. Und eben von dem Moment dann habe ich gesagt, das ist es, darauf spezialisiere ich mich, das ist mein Ding und let's go.
Und jetzt strahlt er das ganze Gesicht, wenn er über Krypto spricht. Das sehen jetzt die Podcast-Zuhörer natürlich. Ne? Man sieht dir die Leidenschaft für das Thema an. Und ich finde das spannend, ne, dass du wirklich auch dich erst da herantasten hast müssen und da deine Leidenschaft erst finden müssen für das Thema. Ist vielleicht für den einen oder anderen tröstlich, der im Moment immer noch ein leichtes Verwirrtheitsgefühl jetzt hat nach diesem Podcast. Was tue ich denn damit? Was soll denn das sein? Kann ja noch werden. Nicht? Irgendwann kommt der Moment, der Tag, wo sich herausstellt, jetzt, das ist jetzt die Anwendung, die könnte ich mit Krypto eventuell lösen und dann am besten bei Wave Act vorstellig werden und einmal fragen, was der Kevin davon haltet und wie er das mit seiner Expertenbrille sieht. Ja, hochspannend. Ich würde sagen, wir packen deine Kontaktdaten in die Shownotes rein. Wer Fragen hat oder wer einen Experten an der Hand haben will für sein Projekt, bist du da sicher der richtige Ansprechpartner. Und gibt es etwas, was du noch rausrufen willst in die weite Welt?
Zuallererst danke für die netten Worte wieder mal. Fühle mich sehr geschmeichelt. Grundsätzlich nochmal danke auch, dass ich dabei sein durfte und danke an die Zuhörer, die bis jetzt durchgehalten haben. Es sind doch teilweise tief in die Materie eingestiegen, also nicht unbedingt geplant. ja, es ist halt, gewisse Fragen muss man halt tiefer beantworten. Ja, also ich würde es einfach mal so verbleiben. Sollte jemand irgendwie eine Idee unter dem Duschen bekommen haben oder auf dem letzten Spaziergang oder wann auch immer, schreibt es uns einfach mal. Wir sind ja immer sehr offen und wenn sich was ergibt, super, und wenn nicht, dann hat man sich kennengelernt und das schadet meistens auch.
Richtig, ja, super, cool. Wunderbar, ist ja schön, jemanden an der Hand zu haben, der da wirklich bodenständig über das Thema sprechen kann, auch mit der nötigen Skepsis an das Thema herangeht und nicht immer gleich schreit, jawohl, Hype, kann auch gefährlich sein. kann man hier und da irgendwo reintreten, wo man eigentlich nicht hin will. Also eine gewisse Skepsis bei der Betrachtung des Ganzen macht ja Sinn. Also, dass man negativ eingestellt ist, sondern halt sich vorsichtig annähert. Mir bleibt vielen herzlichen Dank zu sagen für deine viele Zeit und deine Offenheit auch für das Thema. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich Leute zur Verfügung stellen und um ihr Thema in einer öffentlichen Plattform darstellen. Danke dir.
Sehr gerne.
Und ich bin schon gespannt auf die Rückmeldung. Ich bin schon gespannt, was da rauskommt. Und bin sehr zuversichtlich, dass wir uns wiederhören zu einem dieser spannenden neuen Themen.
Okay, super. Ich sage auch danke und bin auch schon gespannt aufs Feedback.
Ja? Alles super. Gute.
Ebenfalls, danke.